Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, um den Leichnam Jesu zu salben. Sehr früh, am nächsten Morgen, machten sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt: Wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabs wegwälzen? Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, bereits weggerollt war. Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschraken. Er aber sagte zu ihnen: Ihr braucht euch nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht,
da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus: Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Zitternd, vor Furcht und Entsetzen, verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Ostern. Ich möchte in diesem Jahr mit uns über ein Thema nachdenken, was nicht direkt aus der Ostergeschichte kommt, inhaltlich natürlich schon, sondern auf einem Text basiert, den der Apostel Paulus geschrieben hat. Und zwar in Philipper 3, Vers 3 bis 11 werde ich gleich lesen. Die Auferstehung hat für Paulus ja einiges verändert. Nicht direkt. Zunächst war er einer der Gegner von Jesus, einer der Gegner der Christen. Aber Jesus spielt in seinem Leben eine entscheidende Rolle. Es gibt eine entscheidende Wende. Wie bei allen, die an der Auferstehung gezweifelt haben, sich immer etwas ändert, wenn sie dem Auferstandenen selbst begegnen. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass er erst Christen verfolgt hat und dann hat er sich auf einmal hat er von Jesus geredet. Und die entscheidende Erfahrung war, dass er Jesus begegnet ist. Vor Damaskus ist er ihm erschienen und er ist blind geworden durch diese Erscheinung. Und er fragt derjenige, der ihm da erscheint: Wer bist du? Und er sagt ihm: Ich bin Jesus, der, den du verfolgst. Und in unserem Text in Philipper 3 denkt Paulus darüber nach, was diese Begegnung in seinem Leben verändert hat. Und er spricht davon, was er als Jude eigentlich hat und ist. Und ich lese uns das mal vor. Ich werde mich dann in meiner Predigt im Wesentlichen auf Vers 10 beschränken. Paulus schreibt hier: Die wirklich Beschnittenen, also die wirklichen Juden, sagt er, als gebürtiger Jude, die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unser Vorrecht und auf eigene Leistung, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Ja, was die gesetzgeforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich alles, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, so dass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Der vorletzte Vers, den ich gelesen habe, Vers 10, der soll im Zentrum meiner Predigt stehen, die unter der Überschrift steht: Ich will die Kraft der Auferstehung erfahren. Das ist ein Zitat von Paulus. Der hat es gesagt, eben in diesem Vers. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Wenn man sich das genau ansieht, dann merkt man, dass in diesem Satz eigentlich beide Charaktere der Osterbotschaft zum Tragen kommen. Wenn wir fragen, was ist Ostern, dann sagen wir vielleicht, ja, Jesus ist auferstanden. Das ist ein historischer Fakt. Das glauben wir. Das wissen wir. Das sagen wir, jawohl, das war so. Aber Paulus geht hier ja noch einen Schritt weiter. Er sagt nicht einfach, dass das ein Fakt ist, sondern er will die Kraft der Auferstehung erfahren. Er will dieselbe Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, an seinem eigenen Körper erleben. Deswegen gehört zu Ostern, wenn wir die Osterbotschaft wirklich verstehen, immer beide Teile. Es ist nicht so, dass es nur darum geht, zu bejahen, dass Jesus auferstanden ist. Sondern Christsein bedeutet auch, den Auferstandenen persönlich zu kennen. Christ ist nicht einfach, wer Ja sagt zu dem, was die Dogmatik uns lehrt. Sondern Christ ist der, der Jesus kennt. Der die Kraft der Auferstehung erfährt. Dass die Auferstehung eine Tatsache ist, das wird in der Bibel durchgängig beschrieben. Nur 20 Jahre nach Jesu Tod, ungefähr, hat Paulus einen Brief geschrieben, den 1. Korintherbrief. Und er spricht davon, dass zur damaligen Zeit noch 500 Menschen leben, oder dass 500 Menschen Jesus gesehen haben, und dass ein Teil dieser Menschen noch lebt. Er erklärt der Gemeinde in Korinth, die ja nicht dabei war, dass das, was geschehen ist, tatsächlich geschehen ist. Dass er tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Dass es nicht nur eine symbolische Geschichte ist, sondern ein historischer Fakt. Und es ist gut, wenn wir das auch glauben. Es gibt wiederum andere Menschen, die sagen, ja, da geht es ja eigentlich nur darum, dass der Geist Jesu weiterlebt. Dass seine Botschaft weiterlebt. Ob das Grab jetzt leer oder voll war, ist gar nicht so entscheidend. Das Neue Testament spricht da eine völlig andere Sprache. Paulus sagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Er sagt, dass die Auferstehung tatsächlich geschehen ist, das ist wichtig. Und gleichzeitig sagt er, diesen Auferstandenen, den musst du kennen. Du sollst die Kraft, die ihn von den Toten auferweckt hat, auch selber erfahren. Selbst Jesus spricht davon, dass seine Auferstehung eine Bedeutung für unser Leben hat. Nicht nur im Kopf, sondern auch ganz praktisch. Er sagt nämlich mal zu seinen Lebzeiten, ich bin die Auferstehung und das Leben. Johannes 11, Vers 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Auch da merken wir, Es geht nicht einfach nur darum, hat es stattgefunden oder nicht, sondern es hat eine Bedeutung für uns. Es hat eine Bedeutung für uns. Und es geht nicht nur um den historischen Fakt und es geht auch nicht nur um eine spirituelle Erfahrung, ohne dass irgendwas geschehen ist, sondern Ostern ist ein historisches Ereignis, was bei uns Spuren hinterlässt. Und davon spricht ja Paulus gerade in diesem Text. Wahrscheinlich ist es schwierig, das so beim ersten Hören nachzuvollziehen, aber wir müssen uns ja vor Augen halten, dass er da seine ganzen Verdienste aufzählt, die er als Jude hat. Und er erzählt davon, was für ein Vorzeigejude er war. Dass er schon in seinem Elternhaus wurde das Gesetz befolgt. Am achten Tag, als er noch gar keinen Einfluss drauf hatte, wurde er beschnitten. Und dass er sich selber dran gehalten hat, dass er zur strengsten Gruppe des Judentums gehört hat, zu den Pharisäern, dass er die Christen sogar verfolgt hat. Und dann kommt eine entscheidende Wende von ihm. In Vers 8 sagt er, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist so etwas unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Er sagt nicht, die christliche Botschaft gehört zu haben, war so wertvoll für mich. Sondern er sagt, ihn, diesen auferstandenen Jesus Christus persönlich zu kennen, ihm begegnet zu sein, mit ihm in Beziehung zu sein, das ist so unüberbietbar groß, so kostbar, dass ich davon nur noch in Superlativen reden kann. Und ich möchte uns gerne fragen, aufgrund von diesem Text und aufgrund von Ostern heute, ist das auch unsere Leidenschaft? Ist auch unser Glaube der Art, dass wir nicht nur das für wahr halten, was geschehen ist, sondern dass wir es auch mit ihm persönlich leben und dass diese Beziehung zu ihm so eine Freude auslöst, dass wir sagen, das ist das Entscheidende, das Kostbarste, das Wertvollste in meinem Leben. Ich glaube, Paulus geht es nicht darum, hier Fanatiker zu züchten, Leute zu dazu zu drängen, immer nur von Jesus zu reden und alle mit Jesus auf die Nerven zu gehen. Er sagt auch nicht, dass alles andere an und für sich keinen Wert mehr hat. Aber er sagt, für mich hat es seinen Wert verloren, weil ich Jesus kennengelernt habe. Und ich denke, das, was Paulus da sagen möchte, und das ist der erste Teil von Vers 10, er sagt, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte immer besser diesen Jesus verstehen. Ich möchte nicht aufhören, mit ihm zu reden, von ihm zu lernen. Ich möchte nicht aufhören, zu verstehen, was er fühlt. Ich möchte nicht aufhören, zu begreifen, was er will. Ich will nicht aufhören, damit zu tun, was er mir sagt. Ich möchte ihn immer besser kennenlernen. Wenn Jesus nicht wirklich am Leben ist, dann kann man nicht mit ihm reden. Wenn nur noch Jesu Gedanken weiterleben, dann bringt es nichts, ihm mein Herz auszuschütten. Wenn er nur ein Beispiel ist, dann wäre jedes Gebet ein Totenkult. Aber weil Jesus auferstanden ist, weil wir ihm begegnen können, weil wir ihn kennenlernen können, ist eines der wichtigsten Dinge für uns in unserem Glauben, dass wir Jesus immer besser kennenlernen. Paulus macht einen zweiten Punkt. Er sagt, ich möchte die Kraft der Auferstehung erfahren. Er sagt, Jesus Christus zu kennen, ist nicht spurlos an mir vorübergegangen. Ich möchte ihn immer besser kennenlernen und ich möchte gerne die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Ich möchte die Kraft, mit der er Gott von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Wir haben noch eine andere Stelle, wo Paulus in diesem Sinn von von der Kraft der Auferstehung spricht. Und zwar im Epheserbrief. In Epheser, das könnt ihr aufschlagen. Epheser 1. Betet Paulus für die Gemeinde in Ephesus. Epheser 1, Vers 18. Und er sagt, eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat. Was für ein reiches und wunderbares Erbe für die bereithält. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Und dann sagt er, es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er in unserem Werk ist, die Kraft, mit der er in unserem Werk ist, ist genau diese Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in seiner himmlischen Welt den Ehrenplatz und an seiner rechten Seite gab. Das heißt, wir können die Kraft der Auferstehung erfahren. Es gibt eine Geschichte, es ist zumindest eine schöne Geschichte, ob sie wahr ist, würde ich bezweifeln. Aber es ist trotzdem die Geschichte erzählt, es gibt in England ein Grab von einer Lady. Aus dem Grab heraus wächst eine Eiche oder ein Baum. Es gibt mehrere solche Gräber. Und dieser Baum, der hat die Grabplatte zerstört, zersprengt. Sogar den ursprünglichen Zaun, der um das Grab drumherum ist inzwischen von dem Baum umwachsen. Und die Geschichte, die man sich erzählt, ist, dass die Frau gestorben ist und gesagt hat, ich glaube an kein ewiges Leben. Ich glaube an kein Leben nach dem Tod. Wenn es ein Leben nach dem Tod gäbe, dann würde wahrscheinlich ein Baum aus meinem Grab herauswachsen. Und in der Tat, da wächst ein Baum. Ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, aber ich finde, das ist ein interessantes Bild. Denn so ein Baum, der hat alle Kraft, um diese Grabplatten zu zersprengen. Und ich glaube, auch in unserem Leben gibt es Momente, wo wir denken, da ist jetzt keine Hoffnung mehr. Das fühlt sich so an, als wäre eine Grabplatte obendrauf. Es gibt auch in unserem Leben so unbewegliche Steine. Vielleicht Bitterkeit, vielleicht Unsicherheit, vielleicht Angst, vielleicht Verzweiflung, vielleicht Selbstzweifel. Solche Dinge, wo wir meinen, das bleibt jetzt einfach so, das kann sich nicht mehr ändern. Auch in uns drin, nicht nur bei anderen Menschen, sondern in uns, in unserem Herzen. Zorn, Wut, Traurigkeit, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit. Die Botschaft des Neuen Testamentes und die Botschaft Jesu ist, dass er nicht einfach irgendetwas tut, sondern dass er mit seiner Kraft kommt und in uns am Werk sein möchte. Und Paulus sagt, ich möchte nicht da stehen bleiben, wo ich jetzt bin. Ich möchte nicht mit dem zufrieden sein, was ich jetzt erreicht habe. Ich möchte mich auch nicht von dem kleinkriegen lassen, was ich an Schwierigkeiten erlebe. Sondern ich möchte die Kraft seiner Auferstehung erleben. Ich möchte die Kraft des Heiligen Geistes erfahren, der in mir lebt und mich verändert und diese Welt verändert. Und deswegen betet Paulus das für die Gemeinde. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, mit welch überwältigend großer Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Epheser 1, Vers 19. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das hat vieles verändert im Leben der Jünger damals. Aus den ängstlichen, zurückgezogenen Jüngern wurde dank der Kraft des Heiligen Geistes eine Gruppe von predigenden, gemeindebauenden, die Welt verändernden Botschaftern Jesu. Sie wurden ins Gefängnis geworfen, sie wurden hingerichtet, sie wurden gekreuzigt. Bis heute sind Christen die am meisten verfolgten Glaubenden auf der Welt. Open Doors rechnet mit 200 Millionen Christen, die auf der ganzen Welt verfolgt werden. Aber noch nie hat Verfolgung das Christentum aufgehalten. Inzwischen steht eine der größten Bibeldruckereien der Welt in China. Erinnern wir uns daran, dass Gott mit seiner Kraft in dieser Welt und in unserem Leben am Werk ist. Die Frage ist, warum gehen wir eigentlich zu Jesus? Warum wenden wir uns mit unseren Anliegen an Jesus? Und ich habe manchmal den Verdacht, dass wir nur dann beten, wenn unserem persönlichen Erfolg etwas im Weg steht. Wenn wir irgendein Ziel erreichen möchten und dieses Ziel verwirklichen möchten. Nach dem Motto, ich habe eine Geburtstagsfeier geplant draußen, Herr Jesus, schenk doch, dass es nicht regnet. Herr Jesus, ich habe mich schlecht auf die Prüfung vorbereitet, schenk doch, dass ich sie trotzdem bestehe. Ja, das kann Gott tun. Und ich glaube, man kann mit dem Versagen und mit den Wünschen zu Jesus kommen. Aber was Paulus hier sagt, ist viel, viel weitergehender. Es ist keine Ausrichtung auf das, was er möchte, sondern es ist eine Ausrichtung auf das, was Jesus möchte. Ihn möchte ich immer besser kennenlernen. Und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Und jetzt kommt sein letzter Wunsch, sein letztes Gebet. Er will auch an seinem Leiden teilhaben. Da könnte man sich jetzt ja denken, Paulus, die Reihenfolge ist völlig verkehrt. Du musst ja erst leiden und dann die Kraft der Auferstehung erfahren. Aber Paulus weiß aus seinem Leben, dass es absolut logisch ist, in dieser Reihenfolge zu leben und zu denken und auch das zu erwarten. Wenn wir in die Welt hinausgehen und Jesus ähnlicher werden, wenn wir seine Liebe widerspiegeln, dann werden wir genau die gleiche Erfahrung machen, die Jesus auch macht. Dass Leute ihn verachten und ihn stehen lassen. Dass Leute ihn nicht annehmen, sondern sagen, das, was du sagst, das ist uns zu hart, und sich wieder wegkehren und weggehen. Dass Leute uns ablehnen, weil wir an Jesus glauben. Menschen werden unglücklich sein, wenn wir ihnen in aller Liebe auch die Wahrheit sagen, weil sie zwar geliebt werden wollen, aber keine Wahrheit hören möchten. Weil die Menschen heute genauso sind, wie sie damals bei Jesus waren. Warum soll das völlig anders sein heutzutage? Leiden ist ein Teil der Nachfolge. Leiden, Widerspruch, Ablehnung, bei Jesus sogar körperliches Leiden, bei Paulus auch, oder? Er saß ja im Gefängnis ein paar Mal. Er ist im offenen Meer getrieben als Schiffbrüchiger. Er wurde sogar einmal gesteinigt und für halbtot liegen gelassen. Alles nur, weil er von Jesus gesprochen hat. Und deswegen ist dieser Vers so wichtig und passt so gut zu Ostern. Weil er uns sagt, wenn du aus der Kraft der Auferstehung lebst, dann kannst du auch das aushalten. Wenn du aus der Kraft der Auferstehung lebst, dann wirst du damit rechnen, dass du diese Kraft auch brauchst. Leben aus der Kraft der Auferstehung ermöglicht auch Leiden. Letztlich tut Paulus das mit einer Hoffnung. Nämlich, dass dass das nicht auf Dauer so ist. Er sagt dann zum Schluss, dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Paulus hat ein fernes Ziel im Blick. Er weiß, mit seinem Tod ist nicht alles aus, sondern ich werde bei Gott sein. Ostern ist die Einladung, Jesus kennenzulernen. Ostern ist die Einladung, nicht nur daran zu glauben, dass Jesus auferstanden ist, sondern ihn kennenzulernen, ihn persönlich immer besser kennenzulernen, Zeit mit ihm zu verbringen, unsere Ressourcen ihm zur Verfügung zu stellen, seinen Willen zu tun, von ihm zu lernen. Ostern ist die Einladung, die Kraft der Auferstehung an uns selbst zu erfahren. Selbst in Todesangst zu wissen, mit dem Tod ist nicht alles aus, denn Jesus hat den Tod besiegt. Selbst in Krankheit zu wissen, er ist da. Keine Krankheit der Welt kann dir nehmen, was Gott dir schenken möchte. Keine finanzielle Notlage kann dir nehmen, was Gott dir schenken möchte. Niemand kann dir nehmen, was Jesus dir gibt. Ostern heißt, ich bin bereit, mit dem Auferstandenen zu leben und auch das auszuhalten, was er ausgehalten hat. Ihm ähnlich zu werden, Widerspruch zu erdulden, Ausgrenzung hinzunehmen. Natürlich hat Jesus auch Freunde gefunden. Aber Ostern heißt, ich will auch bereit sein, dem Auferstandenen ähnlich zu werden. Ich möchte zum Schluss nochmal, bevor wir in den Lobpreis einstimmen, die beiden Verse lesen, die am Ende von Philipper 3 stehen. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, so dass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Ich will gern beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du auferstanden bist. Und danke ist Gebet, nicht Selbstgespräch, sondern die Begegnung mit dir. Danke, bist du mit deiner Kraft am Wirken. Danke, sind da, wo wir vor Sackgassen stehen, wo wir machtlos sind, wo wir meinen, es geht nicht weiter. Danke, gibt es dort immer noch Möglichkeiten. Danke, kann selbst der Tod dich nicht halten. Kann der Tod nichts daran ändern, dass du uns zu Kindern des lebendigen Gottes machst. Danke dürfen wir mit dieser festen Hoffnung leben, dass all das, was wir in dieser Welt erleben, dass es auch Teil von dem ist, was du uns schenkst. Und dass wir lernen dürfen, in den Schwierigkeiten, in der Schönheit dieser Welt, dich zu sehen und mit dir unterwegs zu sein. Amen.
Ich möchte gerne darauf hinweisen, am Dienstag findet der Treffpunkt 60 Plus statt. Um 14.30 Uhr hier. Und draußen liegen auch die Flyer vom UFLA. Auffahrtslager von der Jungschar. Ab 9 Jahre. Nehmt die doch mit. Es müssen ja nicht nur Kinder von unserer Gemeinde kommen, dürfen auch Nachbarskinder kommen. Herzliche Einladung dafür. Der Raphael Grimm ist gerade im Mitarbeiterkurs am Leiten beim Basie. Das heißt, er bildet andere Leute aus. Wenn er möchte, könnt ihr natürlich diese Woche auch für ihn beten. Dann stellen wir uns noch unter den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.